Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Erstaunliche Äußerungen dann, egal aus welchem Teil aus der Wirtschaft, die dann sagen, ja, wir brauchen aber die großen Entlastungen, aber gleichzeitig bejubeln sie die Schuldenbremse.
Solider werden die Finanzen durch das Einhalten dieser Schuldenbremse doch nicht, wenn man ein Cordon an Sondervermögen darum spannt. Das ist kein Beitrag zur Solidität der Finanzen. Ja.
Im Grunde wird hingenommen, dass dieser Steuertarif in seinen Eckwerten und in seiner Gesamtgestaltung eine Ausbeutung der Mittelschicht ist.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Nun ja, Deutschland, und da sind wir uns ja sicher einig, hat zweifellos auf einer Reihe von Technologiefeldern ja einen beachtlichen Rückstand gegenüber den USA und China, beispielsweise im Bereich der Elektromobilität, im Bereich des autonomen Fahrens und nicht zuletzt in der Chipfertigung. Vor diesem Hintergrund meine Frage: Ist der von der Bundesregierung eingeschlagene Weg, moderne Fertigungsbetriebe, ja, ausländische Unternehmen eben auf diesen Feldern mit milliardenschweren Zuschüssen in strukturschwachen Regionen, vornehmlich in Ostdeutschland, anzusiedeln? Was ist deine Ansicht? Ich habe da ein differenziertes Urteil, wie du vielleicht gleich hören wirst.
Naja, die Argumente, die man auflisten muss, gehen ja in zwei Richtungen. Das eine ist, was passiert eigentlich mit den Milliarden tatsächlich für diese Produktion? Wie bedeutend für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist es, dass wir Mikrochip-Produktion in Deutschland haben? Und das sind dann nicht nur ökonomische Argumente, sondern Resilienzargumente, wie wir neuerdings zu sagen pflegen, im Rahmen der Lieferketten und der geopolitischen Lage führt dazu, dass das, was in Taiwan und Korea verfügbar ist, uns nicht mehr als hinreichend sicher zugänglich erscheinen und wir das deshalb hier haben wollen. Es gibt politische Ziele. Die Europäische Union mit dem Chips Act will erreichen, dass im Jahr 2030 der Umsatz der hiesigen Chipbranche von 50 Milliarden auf 200 Milliarden ansteigt und der Anteil der europäischen Chipproduzenten am Weltmarkt von 10% auf 20%. Ähnliche Ziele haben die USA. Also man muss ja einmal fragen, wird das erreicht? Und der zweite Strang der Argumente ist ja...
Gibt es nicht Kollateralschäden?
Genau, was hätte man mit dem Geld denn noch machen können?
Ja.
Denn es sind ja doch erhebliche Mittel. Wir gehen jetzt zu auf 17 Milliarden, die im Grunde für die Chip-Industrie schon in dem Klima- und Transformationsfonds festgelegt sind. Diese 212 Milliarden des Wirtschaftsplans liegen ja jetzt quasi auf dem Tisch. Oder 12,2 Milliarden, für die Jahre bis 2027. Also das, was wir zuletzt schon gehört haben, Intel 10 Milliarden, jetzt TSMC mit wahrscheinlich 5 Milliarden. Also da sind die Länder auch dran beteiligt. Es sind große Mittel. Und wenn man sich dann anschaut, welche Lücken wir beispielsweise an der Infrastruktur haben, welche Belastungen der Mittelstand kleinere Unternehmen zu tragen haben, die nicht immer so begrüßt werden, dann muss man auch diesen Aspekt mitsehen. Also ich deute damit an, das ist ein ganz schwieriges Terrain, denn es gilt auch festzustellen, Bert, und das ist eigentlich etwas, was uns als Ökonomen ja irgendwie irritieren muss, es gibt weltweit eigentlich keine Produktionsverdichtung, keine Produktionscluster der Chipbranche, die nicht ohne entsprechende Subventionen in Gang gesetzt worden sind.
Ja.
Das muss man ja, glaube ich, wirklich
akzeptieren,
sehen.
Akzeptieren, ja.
Nicht? Die Amerikaner sind bereit, 50 Milliarden für knapp 12 Chipfabriken bereitzustellen als Staatszuschüsse. Und die Amerikaner sind nun sonst nicht gerade diejenigen, die Steuergelder für sowas aufwenden. Und zwischen 2014 und 2018 erhielten die 21 größten und gewinnreichsten Chiphersteller der Welt 50 Milliarden Dollar an staatlichen Beihilfen. Also irgendwie ist da was komisch.
Ja, das ist hier der Versuch, mit einem Wettbewerb mit gleich langen Spießen herzuzeugen. Das ist
ja, aber dann ist die Frage, hätte man ja auch mal lassen können.
Hätte man
also lassen. Also wenn das alles gewinnträchtig ist und wenn das alles bedeutsam ist für die Netzwerke der Industrie, für die moderne Steuerungslogik, für alles das, was wir in den prozessgesteuerten Bereichen benötigen. Bis hin, du hast erwähnt, das autonome Fahren, wo ich aber anmerken muss, 53% der Patente für ein autonomes Fahren liegen in Deutschland.
Ja, das ist also aber länger her.
Die Potenziale sind da. Ja. Aber dann würde man ja fragen, warum funktioniert das eigentlich nicht so? Und die Geschichte zeigt, es ist eine Entwicklung, ein Pfad sozusagen, wenn man einmal in diese Subventionslogik einsteigt, dann kommt man da offensichtlich nicht mehr raus. Das hat angefangen in den 90er Jahren, als die Europäische Union so einen ersten Aufschlag gemacht hat, damals schon 4 Milliarden, und Beihilfenkontrolle ist ja ein zentrales Thema der EU, die ist ja nicht gerade besonders beihilfenfreundlich eigentlich, wie man an anderen Diskussionen auch sieht. Das hat dazu geführt, dass in Südostasien reagiert wurde. Und das Gleiche war auch, als dann nach der Wiedervereinigung mit Siemens und AMD große Konzerne in Dresden angesiedelt wurden und 30% der Baukosten subventionierten. Das ist wiederum zur Kenntnis genommen worden in Fernost. Also man hat schon den Eindruck, wenn man so ein bisschen in diesen historischen Kontext schaut, das ist so ein Subventionswettlauf. Einer hat angefangen, du kommst nicht mehr raus. Ja. Und die freuen sich drüber.
Ja, das lässt sich gründen, aber ich würde ein bisschen vielleicht noch hinweisen, dass dann natürlich nichts in der Welt ist umsonst. Ja, und man hat natürlich auch hier Kollateralschäden.
Natürlich, genau.
Beispielsweise ist das doch eigentlich auch keine Antwort auf den im Vergleich zu Westdeutschland fehlenden großen Mittelstand in den neuen Ländern. Und zum Zweiten wird dadurch natürlich auch das Lohngefüge deutlich erhöht. Und für das gesamte unterentwickelte ostdeutsche Industriebereich kann das doch eigentlich nicht von Vorteil sein.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Jetzt müssen wir aufpassen mit dem Adjektiv unterentwickelt.
Ja,
nicht im Einzelfall, sondern in einer unterkritischen Größe zum Teil.
Es fehlen große Mittelständler. Wir haben viele kleine Mittelständler, wir haben einige Großbetriebe, aber das, was eigentlich der Motor der deutschen Wirtschaft ist, der hochleistungsfähige große Mittelstand, der fehlt dort eigentlich nicht. Und den zu etablieren, wird durch diese Maßnahmen meines Erachtens erschwert, weil damit ja ein markanter, also Lohnschub verbunden ist, denn weil diese Qualifikationen, die man dort sucht, sind auch in diesem Gebiet selten.
Ja, nun haben wir in Dresden die Situation, dass da schon etwa 75.000 Menschen in der Mikroelektronik beschäftigt werden. Jetzt sind das nochmal 2.000 extra. Es wird da, der sächsische Ministerpräsident hat heute in einem Interview in einer uns bekannten Zeitung darauf hingewiesen, in den nächsten 15 Jahren weitere 30.000 Beschäftigte für den Bereich der Mikroelektronik benötigt werden. Das ist sicherlich alles richtig. Aber hier wird das mit großem Geld gemacht. Und dann fragt natürlich ein Mittelständler, von dem du ihn zu Recht gesprochen hast, was heißt das für mich? Das heißt, A, ich habe noch eine schwierige Situation, Fachkräfte für mich zu gewinnen. Allem, was die Ausstattung des Arbeitsplatzes angeht, dann kann man natürlich sagen, okay, wenn du die Löhne nicht zahlen kannst, dann ist es auch schwierig im Wettbewerb. Andererseits ist der hier relevante Wettbewerber einer, der enorme Unterstützung des Staates bekommen hat. So, und diese Schieflage aufzulösen, das scheint mir nicht ganz einfach zu sein. Ich meine, die Vorwärtsstrategie des sächsischen Ministerpräsidenten-Interviews ist ja zu sagen, ja, wir brauchen Allgemeingute in Angebotsbildung.
Klar, ist verständlich.
Ja. Und wir haben ja auch zuletzt immer sehr deutlich darauf hingewiesen, die ganze Transformation muss wachstumspolitisch gerahmt werden und muss von daher auch eingeordnet werden. Aber es ist im Grunde das, was man früher beim Sachverständigenrat ordnungspolitisches Teufelszeug nannte, nicht? Wenn du mit den Subventionen anfängst, dann passiert genau das. Jetzt kannst du natürlich sagen,
die berühmte Ölflecktheorie kommt jetzt zum Einsatz.
Ja, genau. Ja. Dass wenn man das macht, dann bildet man industrielle Kern. Das war ja auch die Debatte vor über 30 Jahren, auch im Sachverständigenrat und andernorts. Wie stark geht man in Wachstumskerne hinein? Wie stark profiliert man die? Macht man das indirekt durch Wissenschaftseinrichtungen, durch gute Infrastrukturen, angemessene Standortbedingungen oder auch direkt? Und jetzt kannst du sagen, na gut, das sind jetzt ist für Dresden durchaus sicher eine Erfolgsgeschichte. Es ist weltweit der fünftgrößte Standort der Mikroelektronik. Ja. Es ist in Europa der wichtigste. Ja. Also das zeigt, ne, das funktioniert, aber es funktioniert halt nicht ohne Steuergeld. Und da wird man als Marktökonom, ja, unverändert bin ich da argwöhnisch. Ja. Also irgendwas, ich würde einfach sagen, irgendwas stimmt da nicht, weil wir uns hier in eine Welt hineinbegeben haben, aus der wir offensichtlich mit der Subventionslogik nicht mehr rausbekommen. Und wir reden nicht über Branchen, wo wir irgendwie sagen können, ja, die sind vom Strukturwandel ohnehin benachteiligt, sondern eine Branche, die im Strukturwandel ja in hohem Maße gewinnen müsste. Mhm. Also aus sich heraus.
Mhm. Das ist richtig. Ja, auf Bitten der Geschäftsführung, meine Damen und Herren, möchte ich Sie noch auf eine Sonderaktion hinweisen. Nämlich vom 3.7. bis zum 31.8. läuft eine Summer Special Kampagne und ein Gewinnspiel. In dieser Zeit können Sie statt 4 Wochen jetzt für 6 Wochen das digitale Handelsblatt für 1 Euro beziehen. Und zusätzlich werden unter allen Teilnehmern 10 Amazon-Gutscheine im Wert von 500 € verlost. Und ich sollte Sie darauf hinweisen, sich dieses Sondersommerangebot einmal anzusehen, und zwar unter www.handelsblatt.com/summerspecial. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie besuchen diese Seite intensiv. Und was ich auch eigentlich ansprechen wollte, eigentlich ist Strukturpolitik, soll sie ja sein, das ist auch angesprochen, Wachstumspolitik. Mhm. Aber glaubst du wirklich, dass dies hier eine überzeugende Antwort ist auf das meines Erachtens dramatische Schrumpfen des industriellen Sektors in Deutschland?
Nein,
der lag ja immer so bei 25%, wenn wir nur den Kernbereich nehmen, die Ausgelagerten nicht, aber da haben wir doch einen deutlichen Rückgang.
Ja, wir sind in den letzten Jahren so von 22, 23 auf 20% runtergelaufen. Das ist alles richtig. Und das ist ja auch das, was wir mit Sorgenfalten durchaus betrachten, weil natürlich ist der Strukturwandel einer, der immer tendenziell gegen die Industrie läuft, weil Tertiarisierungsprozesse das auflösen und differenzieren und größere Bedeutung gewinnen, alles klar und alles richtig und gerade auch soziale, haushaltsbezogene, private Dienstleistungen an zusätzlich Bedeutung und Raum gewinnen. Das ist das eine. Aber natürlich, die Industrie ist wettbewerbsfähig, weil sie so existiert. Sie ist sozusagen ja nicht Ergebnis in der Summe staatlichen Handelns, sondern sie kriegt jetzt sozusagen staatliche Implantate.
Ja.
Ich nenne das so ein bisschen, so Landratspolitik, nicht? Der Landrat, der freut sich immer besonders, wenn er ein Krankenhaus eröffnen kann, wenn also sichtbare Investitionen, aber die Verbesserung von Verwaltungshandeln, der kriegt ja zwar, wenn es nicht passiert, auch Ärger, aber wenn es besser wird, kriegt er keine Prämie dafür, weil gutes Verwaltungshandeln, schnelles Verwaltungshandeln ist nicht so sichtbar. Mhm. Wäre aber für viele der Mittelständler, glaube ich, ganz wichtig. Und das zusammenzubringen, scheint mir nicht so richtig zu passen. Du kannst bei der Bundesregierung ganz viele tolle Ansätze finden, dass sie sagen, ja, wir wissen, die große Transformation, alles jetzt nötig. Aber wenn es dann mal geht, den Menschen zu vertrauen, auf Preissignale zu setzen, dann sind sie doch sehr hadernd. Also ich will dir mal ein Beispiel nennen. Das auch in diesen Strukturwandel hineingehört. Wir wollen alle die Energieintensität der privaten Haushalte erhöhen. Also sollen die ja Gebäudeenergiegesetz demnächst verabschieden.
Intensität vielleicht nicht, die Effizienz wollen wir erhöhen.
Bitte wie?
Wir wollen die Energieintensität, ob wir die erhöhen wollen, die Effizienz
erhöhen. So, und dann gibt es alle Maßnahmen und ganz viel Dämmmaterial kann man schon auf die Häuser zufliegen sehen. Man könnte aber auch die fernauslesbaren Zähler für Strom, für Gas, auch für Wasser nutzen, um Echtzeit die Informationen zur Verfügung zu stellen, den Kunden und dann Verhaltensanreize auszulösen. Wenn du das im Bundeswirtschaftsministerium vorträgst, sagst du, ja, haben wir gemacht, nee, haben sie nämlich nicht gemacht, weil die europäische Richtlinie es eigentlich vorsieht, in Deutschland ist ja gesagt, nur monatlich. Und dann kommen Argumente wie, ja, also die energiebewussten Haushalte wissen das eh. Ich sage, wenn sie es wissen, woher wissen sie es denn, wenn sie es nicht wissen können? Weil es ist ja nicht taggenau verfügbar. Mhm. Also man traut dem nicht, aber man traut offenkundig dem Dämmmaterial oder der Wärmepumpe, also den Großinvestitionen. Ja. Und hier ist es so ähnlich. Ne, die Großinvestitionen, die sind natürlich eindrucksvoll. Und im Grunde, machen wir uns nichts vor, ist das hier zu ganz großen Teilen Regionalpolitik. Da wird in Magdeburg Intel angesiedelt. Da ist es in Dresden gelungen, wie erwähnt, dieses Cluster zu schaffen. Das wird jetzt nochmal gestärkt. Es hat ja gerade Bosch erweitert, Infineon erweitert und jetzt kommt noch TSMC dazu. Also schön und gut, aber dann soll man auch ehrlich sagen, was man eigentlich dann will. Ist es wirklich Wachstumspolitik oder ist es Regionalpolitik?
Ja, meines Erachtens ist es Regionalpolitik, kombiniert mit Strukturpolitik. Aber ich hätte mir gewünscht, wenn man auch, sagen wir mal, diesen Wachstumsaspekt mitbedacht hätte. Mhm. Nämlich, das ist in der Sache, können wir das ja richtig sein, ist die Förderung also der Industriebereichs in den neuen Ländern. Aber Fakt ist doch, die deutsche Wirtschaft schmiert gegenwärtig massiv ab. Und diese Maßnahmen oder diese Gelder, die man da einsetzt, stehen da meines Erachtens beispielsweise nicht für eine, was in meinen Augen viel wichtiger wäre, mal eine Unternehmenssteuerreform und so weiter entgegen. Also das, oder dass da zumindest ein Zielkonflikt da ist, ja, das wird komischerweise gar nicht diskutiert. Man stellt das als Erfolg raus, punktuell ist es das, aber dass die deutsche Volkswirtschaft, namentlich der industrielle Sektor, derzeitig massiv im Abwind ist, das wird mit keinem Wort thematisiert.
Genau, das bleibt dann im Hintergrund, weil das sieht wie die große Investition aus, die den Standort prämiert. Und dann sind wir wieder bei der gleichen Frage, warum ist das eigentlich so? Die wir immer wieder, am Ende kommt immer dasselbe Mäuschen aus dem Kästchen hervor, nämlich die Schuldenbremse.
Ja.
Ne? Denn warum ist das hier möglich? Weil es hier einen Sonderfonds gibt. Es gibt den KTF, den Klima- und Transformationsfonds.
Der Jahreshaushalt bestimmt und alles andere kann man dann finanzieren.
Genau so. Und diese Sonderhaushalte sind die Umgehungsmöglichkeit, die legale Umgehungsmöglichkeit, muss man auch sagen. Das ist nicht illegal, sondern legale Umgehungsmöglichkeit der Schuldenbremse. Aber dann klammern sie sich im laufenden Haushalt so, dass die Schuldenbremse zur Steuersenkungsbremse mutiert. Ja. Ja, und genau das, was wir für angemessen hielten, beispielsweise mal nach jetzt mittlerweile 14 Jahren eine neue Unternehmensteuerreform, eine grundsätzliche Strukturreform zu machen, eine allgemeine Betriebssteuer einzuführen oder was immer, das muss auch mit Entlastung einhergehen. Und ich frage mich auch immer, was dann so vorgetragen wird. Hat der Lindemann vorgetragen, ja, man muss die Mittelschicht entlasten, weil die jetzt durch die Inflation so betreuen. Wenn man das nicht macht, bricht das Land zusammen. Das kann man ja alles so sehen. Aber dann möchte ich gerne mal wissen, wie das denn mit der Schuldenbremse geht. Wo holt er denn im jährlichen Haushalt die 25 bis 30 Milliarden her, die er für eine Glättung des Mittelstandsbauchs in der Einkommenssteuer benötigte, die auch Personengesellschaften natürlich zugute kämen? Dann bin ich aber bei solchen Summen, die habe ich dann jedes Jahr. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht mit der Schuldenbremse. Die Kohlschen dreistufigen Steuerreformen der 80er Jahre und das, was Schröder dann in Gang gesetzt hat in den späten 90ern, würden heute nicht mehr möglich sein. Du kannst nicht mehr eine Steuersenkung in Erwartung ihrer Wachstumseffekte. Es muss vorab das Geld verdient werden, was zurückgegeben wird. Bei den Steuerreformen, Angebotspolitik haben wir immer gesagt, es wird eine Entlastung gewährt und diese Entlastung wird sich refinanzieren. Nicht in einem Sinne, sehr banalen Sinne, aber irgendwie natürlich über Wachstumseffekte. Jetzt muss alles vorverdient werden und dann musst du dankbar sein, wenn du einen Euro, den du schon längst eingezahlt hast, zurückbekommst.
Ja, in a nutshell, hier wird etwas als, sagen wir mal, modernes wachstumspolitisches Programm vorausgestellt. Gibt es. Aber auf der anderen Seite werden natürlich die traditionellen Instrumente, die du angesprochen hast, also schlicht verhindert. Nämlich die Schuldenbremse gilt für den Jahreshaushalt.
Genau.
Und die Nebenhaushalte, die kann man beliebig machen, aber mit über diese Nebenhaushalte wiederum kann man eigentlich nicht das finanzieren, was man finanzieren müsste, nämlich eine Reform der Unternehmensbesteuerung und der Abschreibungsbedingungen. Also finde ich, ist eine ziemliche Schizophrenie mittlerweile hat Platz gegriffen.
Ja. Und es gibt ja auch erstaunliche Äußerungen dann, egal aus welchem Teil aus der Wirtschaft, die dann sagen, ja, wir brauchen aber die großen Entlastungen, aber gleichzeitig bejubeln sie die Schuldenbremse. Und das geht nach meinem Dafürhalten nicht zusammen. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, was ein mittelfristig tragfähiges Defizitniveau ist. Ne, das, was in der Schuldenbremse ist, 0,35%. Geplant waren 0,5. Die Länder wollten die 0,15 nicht. Wenn man sich anschaut, mal sagt, bis 2030 etwa die 60% Schuldenstandsquote wieder erreichen zu wollen als Maastricht. Nehmen wir die mal, weil sie auch Maastricht relevant ist, beziehungsweise auch europarechtlich hinterlegt ist. Dann kann man mit einem höheren Defizit von Jahr von etwa 1,5 fahren. Das funktioniert und man kriegt dann trotzdem die Schuldenstandsquote dahin, aber das geht natürlich nicht mit der Schuldenbremse. Und insofern ist der Vorschlag, sie auszusetzen oder sie jedenfalls mal investitionspolitisch neu zu formulieren, das ist ein Akt, völlig klar, was in der Verfassung drinsteht, muss mit 2/3 Mehrheit entsprechend beschlossen werden. Aber gleichwohl, wie ich halt finde, unvermeidbar, diese Diskussion ehrlich zu führen. Und die Diskussion wird nicht ehrlich geführt. Du hast es eben da mal wirklich auf den Punkt gebracht.
Nämlich solider werden die Finanzen durch das Einhalten dieser Schuldenbremse doch nicht, wenn man einen Cordon an Sondervermögen darum spannt. Das ist kein Beitrag zur Solidität der Finanzen. Ja, das heißt also, ich würde mir wünschen, eben vor diesem Hintergrund des Wucherns der Sonderhaushalte, dass man da noch wirklich mal eine neue Diskussion über die Schuldenbremse führt. Und man muss natürlich auch fragen, die Solidität eines Staatshaushaltes hängt ja nicht von der Schuldenquote ab, sondern von der fiskalischen Belastung durch den Zinsendienst. Das ist doch das, was solide Finanzen ausmacht. Also ich würde mich freuen, wenn diese gegenwärtige Debatte auch mal vor diesem Hintergrund geführt wird. Denn das Komische ist ja, auch die Schulden der Sonderhaushalte müssen ja auch bedient werden.
Ja? Gut, nun hat man da jetzt dann solche Logiken drin wie hier beim Klima- und Transformationsfonds, dass die nationale CO2-Bepreisung 10 Milliarden reinspeisen soll, 8,2 Milliarden der EU-Emissionshandel. Was globale Mehreinnahmen sind, ist mir jetzt auch nicht klar, mit 9,3 Milliarden. Ja. Und deswegen sagt dann der Herr Lindner, ein Teil der Refinanzierung kommt aus dem System. Das kann man ja auch durchaus so begründen. Und man kann ja auch einen solchen Fonds, das ist ja nicht falsch, auch haben, ob man den jetzt so anwendet, wie hier auf die Mikro, ist noch eine andere Frage, Mikroelektronik. Aber unabhängig davon wird ja die Antwort nicht gegeben, wie man im laufenden Haushalt Anreize setzt für eine kluge Steuerpolitik, für eine, die den Steuertarif wirklich mal wieder verändert. Das ist im Grunde wird hingenommen, dass dieser Steuertarif in seinen Eckwerten und in seiner Gesamtgestaltung eine Ausbeutung der Mittelschicht ist. Ja,
das ist gut. Okay, das mit, ob schon Mittelschicht ist, aber lass uns mal bestehen. Glaubst du wirklich, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft oder der deutschen Industrie durch solche auch regionalpolitisch wichtigen Prestigeprojekte signifikant gefördert wird?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Tja, ich müsste die Gesamtrechnung machen mit den beiden Argumenten. Ja. Ist das eigentliche Ziel erreichbar? Was haben wir davon, dass wir dieses Cluster haben? Das ist sicherlich von hohem Wert. Es ist auch mit Forschungsintensität am Standort Dresden verbunden. Die Technische Universität Dresden hat hohe Bedeutung. Also das Ganze, die sonstigen
außeruniversitären
Institute, das ist alles sicherlich von hohem Wert und strahlt auch dort aus. Das werden wir auch in Magdeburg erleben. Wir erleben es im Osten von Berlin in Grünheide, wo das Tesla-Werk mittlerweile 10.000 Beschäftigte hat und einfach in der Region anderes auslöst, aber wenn du da Bewohner fragst, die da so gesagt haben, wir hatten auch schon vorher keine Arbeitslosigkeit. Ja. Nee, also das ist ja nicht so, dass das der westdeutsche
Blick ist. Zum Leidwesen der kleinen Betriebe, die leiden ja darunter.
Aber auch da ist immer so der Blick, als würde jetzt überhaupt mal Arbeitsoptionen geschaffen in Brandenburg. So ist es ja nicht. Also insofern, aber es sind natürlich regionalpolitisch neue Perspektiven, die sich da übergeben. Das ist, glaube ich, der eine zentrale Punkt. Der andere ist, wir schaffen es nicht, die allgemeine Wachstumspolitik in Gang zu bringen. Und das wird hier zementiert. Und ich will noch mal einen Gedanken mit einbringen, der mich dabei umtrieb, als ich diese ganzen Nachrichten der letzten Tage da vernahm, Bert. Es wird ja immer so eine Kategorisierung implizit vorgenommen, nicht? Also Mikrochip ist per se moderne Industrie.
Ja klar, was Gutes.
Aber wie unterscheiden wir eigentlich? Dann wird gesagt, ja, Energiekostenintensive, die sind ja sowieso nicht zu halten. Naja gut, das hängt von den allgemeinen Bedingungen ab. Dann könnte man, früher haben wir immer gesagt, die arbeitskostenintensiven Produktionen haben es in Deutschland schwer. Die Produktivitätspeitsche der Lohnpolitik, du erinnerst dich an diese Debatten. Jetzt kann man sagen, es haben wir die Produktivitätspeitsche der Energiekosten. Aber es geht ja eigentlich an der Sache vorbei, wenn man aus der marktwirtschaftlichen Arbeitsteilung und Spezialisierungsentwicklung herausschaut. Da muss ich doch fragen, was macht denn Unternehmen wertvoll? Haben sie einen Clusterbeitrag? Sind sie ein Netzwerkknoten? Wir haben mal den Begriff des Systemkopfs gewählt, also wo bestimmte Produktionen in einem Kontext Steuerungsfunktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette haben.
Ausstrahlungseffekte, ja.
So, und da haben sicherlich da viel mehr Augenmerk drauf zu legen, diese Kategorisierung der Systemköpfe und der kundendifferenzierten Veredler. Das sind die, die die spezifischen Marktpositionen erarbeiten, weil sie aufgrund der Vorleistung der Systemköpfe in ihren Produkten Differenzierung vornehmen durch Dienstleistungsangebote, durch Finanzierungsangebote, durch was auch immer und damit letztlich ganz besondere Hidden Champion Marktpositionen mit erarbeiten. Also das müsste eigentlich viel mehr in die Diskussion. Das geht alles hier unten runter. Das wird so automatisch unterstellt, nicht wahr? Es ist moderne Industrie und damit ist es gut.
Leuchtturm und der Strahl.
Und das, finde ich, ist etwas, was wir als Ökonomen mehr leisten müssen. Es ist natürlich nicht einfach in Formeln zu gießen, es ist auch nicht einfach zu rechnen. Aber der Gedanke des Systemkopfs und des kundendifferenzierenden differenzierten Veredlers würde ich gerne mal dafür vorschlagen als ein Konzept.
Aber genau dieses fällt aus. Das Denken in Systemen findet nicht statt. Wir haben hier einzelne Leuchtturmprojekte, die für sich durchaus aus vernünftig sind. Aber es wird nicht in die globale Herausforderung gestellt, vor der diese Volkswirtschaft gegenwärtig steht. Und da sehe ich ein massives Defizit unserer Wirtschaftspolitik.
Das ist es so, es fehlt die konzeptionelle Einbettung und es fehlt auch die Beleuchtung dieser Fragen. Man kann ja zu dem Ergebnis kommen, Bert, dass man sagt, wir haben durch Vorinvestitionen der letzten 3 Jahrzehnte in Dresden diesen Standortvorteil. Ja. Das sind 75.000 beschäftigt. Das ist der weltweit 5. bedeutendste Standort für Mikroelektronik. So, das muss uns bewusst sein. Das stärken wir weiterhin. Es entstehen Netzwerkeffekte. Wir können in einem Standort dann genau diese Ausstrahleffekte organisieren. Das Argument würde ich auch für Dresden in hohem Maße in Anwendung bringen. Insofern verstehe ich auch den sächsischen Ministerpräsidenten. Ich hätte das an dessen Stelle auch nicht anders gemacht. Ich würde nur versuchen, als Land, soweit ich Kompetenzen denn habe, über Verwaltungshandeln, über Regulatorik, die Dinge so einfach und attraktiv für alle zu machen und eine Mittelstandsoffensive damit auch zu verbinden. Und diese Entwicklung kann man auch mit den Investitionen, wie gesagt, in Brandenburg im Automotive-Bereich sehen. Da sind wir nicht nur auf einer abschüssigen Bahn, aber es muss wenigstens eingeordnet werden. Und diese Diskussion ist mir zu simpel. Ja, es heißt auf einmal Mikrochip, es gibt den Europäischen Chips Act und jetzt die Anteile hatte ich genannt und das wird jetzt gemacht. Das klingt ja alles sehr nach Tonnenideologie.
Ja. Und Fazit, durch solche wichtigen, richtigen Leuchtturmprojekte wird gegenwärtig die Tatsache, dass Deutschland sich gesamtwirtschaftlich auf einer abschüssigen Bahn befindet, leider nicht gestoppt.
Das ist so. Es wird sozusagen von der Diskussion noch überdeckt. Ja, aber du kannst ebenso die Zeitung öffnen und dann hast du auf der nächsten Seite die kritische Bewertung der Standortbedingungen durch die Unternehmen. Und zwar in der Breite, wo wir uns wirklich nicht nach vorne bewegen. Man kann ja sagen, es ist ja ganz schön, dass wir jetzt eine bessere Abdeckung mittlerweile bei 5G haben, dass wir bei 4G fast flächendeckend 97% erreicht haben. Da sind ja auch Schritte gemacht worden, aber es ist einfach zu mühsam und zu langsam. Und man sieht es auch der Staat selbst könnte ja ganz andere Impulse setzen. Ja. All das bleibt irgendwie im Ungefähren. Da fehlen die Ambitionen, da wird immer nur irgendwas erzählt, aber nicht wirklich gemacht. Es ist immer wieder das Dilemma oder das wie soll ich sagen, der Anreiz des konkreten Handelns, nicht? Und eine konkrete Investition kann ich benennen. Da reden wir jetzt
drüber, nicht? Da kann ich benennen. Und das ist jetzt publikumswirksam und pressewirksam. So. Aber über grundsätzliche, sagen wir mal, Struktur- und wachstumspolitische Maßnahmen zu diskutieren, diese Debatte wird noch nicht geführt. Ich wette, dass sie bald geführt wird. Nämlich der Leidensdruck ist am Wachsen.
Das ist er.
Vielen herzlichen Dank für dieses, sagen wir mal, trotz dieses, sagen wir mal, etwas skeptischen Schlussworts.
Ich danke dir.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.